SRF 1.
Uhr. Ich begrüße Sie zu den Mittagsinformationen von Radio SRF. Drei Gravitationsforscher erhalten den Nobelpreis für Physik. Ihre Forschung verspricht neue Erkenntnisse zur Entwicklung des Universums. Was genau, erklärt unser Wissenschaftsredaktor. Vermittlungsplattformen wie Airbnb verschärfen die Wohnungsnot.
Airbnb führt dazu, dass in den Zentren, dort wo es attraktiv ist, mehr und mehr Wohnungen gibt, die nicht mehr für Mieterinnen und Mieter zur Verfügung stehen.
Kritisiert der Zürcher Mieterinnen- und Mieterverband. Jetzt müsse der Staat genauer hinschauen. Dann, Frankreichs Parlament entscheidet über ein schärferes Antiterrorgesetz. Wir fragen, wird der Ausnahme jetzt zum Dauerzustand? Und Médecins Sans Frontières macht in einer Ausstellung auf das Schicksal von Bootsflüchtlingen aufmerksam und steht selber in der Kritik, Schlepper zu unterstützen. Die Hilfsorganisation nimmt zu den Vorwürfen Stellung im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Der Nobelpreis für Physik geht dieses Jahr an drei Gravitationsforscher. Die Jury in Stockholm zeichnet sie aus, weil sie erstmals im All entstandene Gravitationswellen nachgewiesen haben. Als Sensation wurde ihre Entdeckung letztes Jahr von Experten bezeichnet. Thomas Häusler von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Welche Erkenntnisse genau haben die drei denn gewonnen?
Ja, die drei US-Amerikaner Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne, diese drei haben es geschafft, als erste ein Gravitationswellen im Universum nachweisen zu können, zu messen. Das konnte man vorher nicht, obwohl Albert Einstein das schon vor langem vorausgesagt hat, dass es diese Gravitationswellen gibt. Und diese drei Forscher haben zusammen mit einem Team von 1000 Leuten zwei riesige Messmaschinen gebaut, die eben diese Gravitationswellen nachweisen konnten schließlich. Diese Wellen entstehen zum Beispiel, wenn zwei schwarze Löcher ineinander krachen im Universum, dann vibriert der ganze Raum und diese Gravitationswellen, diese Vibrationswellen, die rasen dann mit Lichtgeschwindigkeit durchs Universum. Man kann sich das etwa so vorstellen, wie wenn man einen Stein in den Teich wirft und dann eben diese Wellen auf der Oberfläche sich von da fortbreiten. Nur einfach viel, viel gewaltiger natürlich. Das Nobelpreiskomitee sagte dann auch, das wäre eine Entdeckung gewesen, die die Welt durchgeschüttelt habe.
Und ist das tatsächlich eine Entdeckung, da mit welcher man die Entstehung des Universums besser verstehen kann?
Das ist es bestimmt in mehrerer Hinsicht. Einerseits hilft einem die Forschung, Milliarden von Jahren ins Universum zurückzublicken. Also die ersten Wellen, die die Forscher, die jetzt diesen Preis bekommen haben, entdeckt haben, das ist ihnen vor 2 Jahren gelungen. Diese Wellen, die entstanden eben als zwei solche schwarze Löcher aufeinander geprallt sind, und das war vor 1,4 Milliarden Jahren, also ziemlich weit zurück. Die Wellen, wenn man die genau misst, kann man auch etwas darüber erfahren, was genau bei der Kollision vonstatten ging, wie das funktioniert hat. Astronomen sprechen von einem neuen Forschungsfeld, was da aufgetan worden ist, die Gravitationsastronomie, die eben Einblicke ins Universum gewährt, die man bisher nicht so machen konnte, weil man hat ja bisher quasi das Licht von Sternen beobachtet oder man hat gewisse Teilchen aufgefangen und beobachtet, aber diese Gravitationswellen, die wie nochmal ein zusätzliches physikalisches Prinzip darstellen, die konnte man bisher nicht beobachten. Es ist wie wenn man noch ein weiteres Paar Augen bekommen hat.
In welchen Bereichen verspricht man sich denn nun einen ganz konkreten Nutzen dieser Forschung?
Ja gut, es ist halt in diesen Forschungsfeldern, die ich schon beschrieben habe, erhofft man sich natürlich jetzt einfach eben, dass man zum Beispiel mehr versteht, was passiert, wenn zum Beispiel eben zwei schwarze Löcher aufeinander prallen. Man versucht auch weiter zurück in die Zeit zu gucken im All. Man erhofft sich aber sicher auch Nutzen beim Bau von Messgeräten, weil das ist eigentlich ein wichtiger Teil dieses Preises, also diese Messgeräte. Man kann sich eigentlich fast gar nicht vorstellen, wie empfindlich die sind. Das Komitee, Nobelpreiskomitee hat gesagt, es ist so ziemlich das empfindlichste Instrument, was die Menschheit wahrscheinlich je gebaut hat. Es hat 4 Kilometer lange Arme, 2, und die werden in feinster Weise zusammengestaucht durch diese Gravitationswellen, und da konnte man sich vor kurzem noch gar nicht vorstellen, dass man sowas messen kann. Also Wellen des nahen Meeres bei diesen Messstationen waren quasi Störsignal, das man ausschalten musste. Und seither ist die Maschine weiter verbessert worden und da hofft man sicher auch, dass man noch besser werden wird.
Danke für diese ersten Einschätzungen zum Physik-Nobelpreis. Thomas Häusler, direkt aus der SRF-Wissenschaftsredaktion. Und nun zu Julia Villino mit weiteren Meldungen des Mittags.
Der Bund regelt die Vorschriften für die höheren Fachschulen ab dem 1. November neu. Die höhere Berufsbildung solle gezielter auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet werden, schreibt das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Zentrales Element der Revision sind Rahmenlehrpläne. Sie regeln das Berufsprofil und was jemand für ein eidgenössisch anerkanntes Diplom wissen und können muss. Diese Rahmenlehrpläne werden in Zusammenarbeit mit den Berufsorganisationen erarbeitet. Und sie können künftig mit weniger Verwaltungsaufwand angepasst werden. Die Initianten von 4 Volksinitiativen können Unterschriften sammeln. Die Bundeskanzlei gibt grünes Licht. Bei 2 Vorlagen geht es um das Thema Krankenkasse. So will eine Vorlage, dass im eidgenössischen Parlament keine Vertreter von Krankenkassen mehr sitzen. Solche Leute hätten einen Interessenskonflikt. Das mache echte Fortschritte in der Gesundheitspolitik unmöglich, argumentieren die Initianten. Eine weitere Volksinitiative will, dass die Kantone eine Einheitskasse gründen dürfen. Die Idee wurde letzte Woche schon vorgestellt, die Bundeskanzlei hält sie für gültig. Eine andere Vorlage verlangt, dass alle Kapitaleinkommen steuerpflichtig werden. Und schließlich will eine 4. Initiative ein Verbot von Tierversuchen. Das Bettelverbot im Kanton Waadt tritt vorerst nicht in Kraft. Das Bundesgericht hat einer Beschwerde aufschiebende Wirkung gewährt, mit der Begründung, es bestehe keine Dringlichkeit. Die Beschwerdeführer, Roma und Bettler aus der Schweiz, hatten kritisiert, das Verbot sei unverhältnismäßig. Das Waadtländer Kantonsparlament hatte vor rund einem Jahr einer SVP-Initiative für ein Bettelverbot im ganzen Kanton zugestimmt. Dieses sieht vor, dass Bettler mit einer Buße von bis zu 100 Franken bestraft werden können. Wer organisierte Bettlerei betreibt oder Minderjährige zum Betteln schickt, könnte bis zu 2000 Franken Buße erhalten. Schweizer Bauernbetriebe dürften in diesem Jahr leicht mehr produzieren als im Vorjahr. Das Bundesamt für Statistik geht in einer Schätzung davon aus, dass die Gesamtproduktion bei 10,3 Milliarden Franken liegen wird. Das wären 0,6% mehr als im Jahr davor. Durchzogen sei die Bilanz im Pflanzenbau. Obstbäume und Weinreben hätten unter dem Frost im Frühjahr gelitten. Im Ackerbau zeichnet sich hingegen eine gute Ernte ab. In der Tierhaltung erwarten die Behörden etwa eine gleich hohe Produktion wie im Jahr zuvor. In der spanischen Region Katalonien legt ein Generalstreik große Teile des öffentlichen Lebens lahm. In der Regionalhauptstadt Barcelona sind laut Medienberichten viele Schulen und Geschäfte geschlossen. Die öffentlichen Verkehrsmittel fahren nur eingeschränkt. Zudem gibt es Staus, weil Demonstranten Straßen blockieren. Zum Streik aufgerufen haben unter anderem Gewerkschaften, separatistische Organisationen und der Fußballclub Barcelona. Sie wollen gegen die Polizeigewalt rund um die Unabhängigkeitsabstimmung vom Sonntag protestieren. Dabei wurden rund 900 Menschen verletzt. Das Wetter. Am Nachmittag gibt es sonnige Phasen und nur da und dort Regengüsse. Im Süden wird es zunehmend sonnig. Morgen ist es teils sonnig, teils ziehen dichte Wolken vorüber und die Temperaturen erreichen 17 bis 20 Grad.
Vermittlungsplattformen wie Airbnb sind in. Weltweit stehen 2,3 Millionen Zimmer und Wohnungen zur Verfügung. Viele Mieterinnen und Mieter verdienen sich etwas dazu, indem sie ihre Wohnung an Touristen untervermieten. Aber auch die Vermieter haben das Airbnb-Geschäft entdeckt, was in großen Städten wie Zürich zu Problemen führt. Darum verlangt der Zürcher Mieterinnen- und Mieterverband jetzt Gegenmaßnahmen. Raphael von Matz.
Große Städte wie Zürich sind beliebt. Jahr für Jahr nimmt ihre Einwohnerzahl zu. Das führt dazu, dass nur wenige Wohnungen freistehen und dass die Mietpreise konstant ansteigen. Eine weitere Folge ist, dass Personen mit tieferen Einkommen aus den attraktiveren Quartieren verdrängt werden, weil sie die höheren Mieten nicht mehr bezahlen können. Durch Airbnb würden solche Effekte verstärkt, sagt Walter Angst vom Zürcher Mieterverband.
Airbnb führt dazu, dass in den Zentren, dort wo es attraktiv ist, mehr und mehr Wohnungen gibt, die nicht mehr für Mieterinnen und Mieter zur Verfügung stehen. Das führt zu einer, man kann es sagen, einer Verödung der Quartiere längerfristig, wenn nur noch touristische Nutzungen da sind. Und dort müsste der Staat genau hinschauen.
Auf Airbnb können Mieterinnen und Mieter ein freies Zimmer anbieten oder ihre ganze Wohnung vorübergehend untervermieten. Das ist rechtlich erlaubt. Allerdings müssen die Mieter vorgängig die Einwilligung des Hausbesitzers einholen. Für den Mieterverband ist Airbnb denn auch kein Problem, solange Mieter ihren eigenen Wohnraum untervermieten. Problematisch sei aber insbesondere, wenn das Ganze kommerziell gemacht werde, wenn also jemand extra zusätzliche Wohnungen mietet, um diese dann dauernd weiter zu vermieten. Walter Angst vom Mieterverband verlangt von der Politik, dass sie aktiv wird und Regeln erlässt,
die eben dazu führen, dass die kommerziellen Nutzungen eingeschränkt und allenfalls auch abgestellt werden in Quartieren, wo wir eine zu große Belastung mit Zweitnutzungen haben.
Gelassener auf das Thema reagiert der Schweizerische Hauseigentümerverband, wie Juristin Katja Stieghorst sagt.
Nur weil dort ein neuer Markt entsteht im Sinne von einer neuen Vermittlungsplattform, also für Immobilienvermietung, bedarf es nicht umgehend neuer Regelungen, die das allenfalls einschränken.
Der Hauseigentümerverband will also keine Einschränkung, auch nicht bei kommerziellen Angeboten.
Der Eigentümer kann auch gewerblich vermieten. Er muss einfach die bestehenden Regelungen einhalten, also zum Beispiel die bestehenden Bau- und Zonenordnungen. Oder in gewissen Kantonen ist es jetzt auch so, dass Tourismusabgaben für kurzzeitige Vermietungen geleistet werden müssen. Die rechtlichen Anforderungen, die muss er einfach erfüllen. Und dann ist er dazu auch in der Lage, gewerblich zu vermieten.
Dass Airbnb für viele Städte immer mehr zum Thema wird, zeigt etwa das Beispiel New York. Dort ist es seit einem Jahr verboten, ganze Wohnungen via Airbnb unterzuvermieten. In anderen Städten wie Barcelona kam es bereits zu verschiedenen Protestkundgebungen gegen Airbnb. So drastisch ist die Situation in der Schweiz bisher nicht. Doch der Mieterverband befürchtet, dass sich das Problem auch bei uns verschärfen wird. Die Stadt Zürcher Politik hat das Thema auf jeden Fall aufgegriffen. Das Stadtparlament hat der Regierung den Auftrag gegeben, genau untersuchen zu lassen, wie viele Zimmer und Wohnungen in Zürich auf Airbnb angeboten werden. In einem halben Jahr sollten die genauen Zahlen vorliegen. Dann wird man sehen, welchen Umfang das Problem tatsächlich hat.
Minuten vor 1, Rendezvous, das gibt es gleich bei uns. Iran wäre eigentlich ein interessanter Markt für Schweizer Firmen. Wäre, denn das Geschäften bleibt auch nach der Lockerung der Wirtschaftssanktionen beschwerlich. Dann die gefährliche Flucht der Rohingyas. Bei einem Bootsunglück sind rund 60 Menschen ertrunken. Die Suche nach Vermissten ist schwierig. Das zeigt die Reportage unserer Korrespondentin aus Bangladesch. Und kurz vor 1, sing doch! Eine App auf dem Smartphone löst in China die klassische Karaoke-Bar ab. Zuerst Frankreich. Dort ist seit 2015 Ausnahmezustand. Eine Reaktion auf die Terroranschläge auf ein Konzert im Musiktheater Bataclan und beim Stade de France. 130 Menschen wurden damals getötet. Mehrmals hat Frankreich den Ausnahmezustand seither verlängert. Nun sollen die Sicherheitskräfte dauerhaft mehr Kompetenzen erhalten im Kampf gegen den Terror. Heute befindet das Parlament, die Assemblée nationale, über das neue Antiterrorgesetz. Charles Liebherr in Paris, wird der Ausnahmezustand mit dem neuen Gesetz quasi zum Dauerzustand?
So kann man das durchaus bezeichnen. Der oberste Verwaltungsbeamte zum Beispiel, der Präfekt, kann jederzeit ein Gebiet als Sonderzone bezeichnen und dort haben dann Polizei und auch Militär weitgehende Kontrollrechte, können sogenannt auch vorbeugend Menschen festnehmen. Der Präfekt kann auch Hausdurchsuchungen und auch Hausarrest für Verdächtige anordnen, ohne eben vorhergehende richterliche Kontrolle. Und in Frankreich sind nun auch wieder dauerhaft Grenzkontrollen möglich, trotz Personenfreizügigkeit für EU-Bürger, die das ja einschränken würde. All das war bisher Ausnahmerecht und ist nun geltendes Recht. Und darum kann man schon sagen, dass der Ausnahmezustand zum Dauerregelfall wird mit diesem neuen Antiterrorgesetz.
Opposition gegen das neue Antiterrorgesetz kommt politisch von ganz links und von ganz rechts. Mit welchen Argumenten?
Die politische Linke wird dem Gesetz eben nicht zustimmen, weil sie diese fehlende Gewaltentrennung zwischen Verwaltung und Justiz ganz grundsätzlich kritisiert. Sie sagt, unter dem Vorwand, dass mögliche Terroristen identifiziert werden, stünden eigentlich alle Bürger unter Generalverdacht. Und das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Für Teile der Rechten geht das Gesetz auf der anderen Seite immer noch viel zu wenig weit. Sie fordern noch mehr Freiheiten für Polizei und Geheimdienste in deren Ermittlungsarbeit. Zum Beispiel auch die Möglichkeit, eben Verdächtige, nicht Verurteilte des Landes zu verweisen. Sie werden sich aber der Stimme heute Nachmittag zumindest enthalten, denn es würde Ihnen wohl schwer fallen, Ihren Wählerinnen zu erklären, warum Sie jetzt Nein sagen zu einem Gesetz, das zwar in die richtige Richtung geht, in Ihren Augen, aber eben nicht ausreichend weit geht.
Kritik kommt auch von der französischen Richtergewerkschaft. Dort heißt es, mit dem neuen Gesetz würden eigentlich richterliche Kompetenzen dem Innenministerium überlassen. Hebelt das Antiterrorgesetz die Gewaltentrennung den Rechtsstaat tatsächlich aus?
Ja, teilweise schon, das muss man schon sagen. Und darum kritisiert auch die französische Datenschutzbehörde das Gesetz sehr scharf. Die Richter stehen mit ihrer Kritik also nicht alleine da. Tatsächlich werden Grundrechte eingeschränkt, etwa das Recht auf Bewegungsfreiheit und damit eben auch das Recht, einer Arbeit nachzugehen außerhalb seiner Gemeinde, zum Beispiel eben für einen Verdächtigen, der unter Hausarrest steht. Es gibt auch viele zusätzliche administrative Hürden, eben Entscheide der Verwaltungen vor Gericht anzufechten. Auch das kommt einer Einschränkung zentraler Grundrechte gleich. Vieles in diesem Gesetz muss, kann man sehr kritisch beurteilen. Verdächtige sind nun einmal nicht Verurteilte, da sollte man einen Unterschied machen. Und darum aus Sicht der Justizbehörden und auch der Datenschützer ging das Parlament tatsächlich sehr, sehr weit.
Die Regierung Macron hat im Parlament die absolute Mehrheit. Das Gesetz dürfte also durchkommen. Warum wird all den Bedenken, den, wie Sie sagen, berechtigten Bedenken, nicht mehr Rechnung getragen?
Ja, da sehen wir eben klar dieses Dilemma, in welchem sich die gesetzgebenden Politiker im Parlament befinden. Auf der einen Seite die Ansprüche des Rechtsstaates, eben klare Trennung von richterlicher Gewalt und Verwaltungsarbeit, auch Kontrolle von Polizei und Geheimdiensten durch die Justiz. Und auf der anderen Seite fühlen sich eben die Gesetzgeber wahrscheinlich offensichtlich auch massiv unter Druck von der Bevölkerung, eben alles zu tun, um die größtmögliche Sicherheit im Land zu garantieren. Eigentlich ist in dieser Frage in meinen Augen kein Gleichgewicht zu finden. Aktuell, auch vor dem Hintergrund fortwährender Terroranschläge, ist eine Mehrheit im Parlament einfach offenbar der Auffassung, dass Einschränkungen dieser Grundrechte nötig sind, um etwas mehr Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu geben.
Informationen von Frankreich-Korrespondent Charles Liebherr. Danke nach Paris. Die Wirtschaftssanktionen gegen Iran, sie sollten das Land im Atomstreit zu Konzessionen zwingen. Der Streit ist inzwischen beigelegt und die Sanktionen sind Anfang 2016 gelockert worden. Iran ist damit zu einem interessanten Markt geworden, auch für Schweizer Unternehmen. Immerhin zählt das Land 80 Millionen, zum Teil kaufkräftige Einwohner. Aber der Export von Schweizer Produkten ist noch immer anspruchsvoll, wie die Diskussion heute am 4. Europa-Iran-Forum in Zürich zeigen. Evelyn Kobler berichtet.
Der Iran, er ist längst auf dem Radar von Schweizer Unternehmen angekommen, sagt Suhail Elobait. Er ist bei der Exportförderorganisation Switzerland Global Enterprise Iran-Experte.
Vor der Lockerung der Sanktionen waren es sporadisch Anfragen, wie es aussieht, wie es steht, wann das dann mit den Sanktionen vielleicht runtergefahren werden würde. Und über Nacht war es dann eigentlich so von 0 auf 180, sage ich. Und ich spreche zurzeit pro Woche mindestens mit 10 Firmen zum Thema Iran.
Ins Rollen kam der Stein Anfang 2016. Damals lockerte die Schweiz analog zur EU die Sanktionen. Die waren seit 2007 in Kraft. Das hat im Iran tiefe Spuren hinterlassen.
Der Markt, müssen Sie sehen, ist doch recht ausgetrocknet nach Jahren der Sanktionen. Und es werden eigentlich fast alle Güter gebraucht.
Von Schokolade über Medikamente und Lebensmittel zu Infrastrukturteilen und Werkzeugmaschinen. Die Produktepalette, die aus der Schweiz in den Iran exportiert wird, ist bunt gemischt. Das Exportvolumen ist im letzten Jahr um 11% gestiegen auf knapp 500 Millionen Franken und hat seit Anfang Jahr um weitere rund 20% zugelegt. Doch das Geschäft mit dem Iran ist noch immer schwierig, sagte Exportberater Suhail Elobait.
Es bestehen immer noch Sanktionen. Das heißt, Schweizer Unternehmen müssen einfach vorher abklären, ob ihre Güter, die sie in den Iran exportieren wollen, genehmigungspflichtig sind. In den allermeisten Fällen ist das nicht so. Das heißt, man kann frei in den Iran exportieren.
Trotzdem empfiehlt er den Schweizer Unternehmen vorsichtshalber, lieber alle Produkte vorgängig durch den Bund abklären zu lassen, ob sie auch wirklich in den Iran exportiert werden dürfen.
Weil das kann ganz einfache logistische Probleme haben. Es gibt Vorwarte, also Logistikunternehmen, Transporteure, die heute nichts mehr aufladen, was nicht diesen sogenannten Nullbescheid vom SECO hat.
Das Staatssekretariat SECO des Bundes stellt also eine Art Persilscheine für Schweizer Produkte aus, um Problemen beim Transporteur oder beim Zoll vorzubeugen. Selbst wenn sich Unternehmen penibel an die Sanktionsvorschriften halten, ein Restrisiko bleibt. Das hat mit den USA zu tun. Die schauen allen Iran-Geschäften argwöhnisch auf die Finger. Denn sämtliche Zahlungen mit Iranern unterliegen noch immer strengen US-Sanktionen, die weit über die US-Grenze hinausgreifen. Das führt dazu, dass hiesige Exporteure noch immer Mühe haben, eine Bank zu finden, die die Zahlungen rund um ihre Iran-Geschäfte abwickelt, sagt Elo Baid.
Es gibt ein paar kleinere Schweizer Privatbanken, die das machen und die es auch schon seit längerem machen. Aber auch das dauert, auch die gehen durch die volle Compliance. Aber die Großbanken sind alle nicht dabei. Und ich denke auch, es wird noch eine Weile dauern, bis die wieder zurückkehren.
Wer also stark vom Geschäft mit Amerikanern abhängig ist, überlegt es sich auch heute noch immer zweimal, ob sich eine Expansion in den Iran unter dem Strich wirklich lohnt. Mit den USA will es sich kein Geschäftsmann verscherzen.
Evelyn Kobler, Sie hören Rendezvous, in 9 Minuten ist es 1. Sie wollen nach Bangladesch in Sicherheit. Mehr als 500.000 Rohingyas sind seit August vor der burmesischen Armee ins Nachbarland geflüchtet. Täglich kommen neue Flüchtlinge an. Ihre Reise ist beschwerlich und gefährlich. Letzten Donnerstag ist vor der Küste ein Boot gekentert. Schätzungsweise 60 Passagiere sind ertrunken. Und Überlebende suchen verzweifelt nach Vermissten. Karin Wenger.
Das Meer hat sich wieder beruhigt, doch da liegt dieses Stück Boot, ein bisschen Rumpf, ein paar Bodenplanken, blau bemaltes Holz, zerbrochen und verbogen. Mukappar sah das Boot kommen. Zuerst dachte ich, das ist ein Fischerboot, es war ja schon halb dunkel. Die See war rau, dann sah ich das Boot kentern, ich sah viele schwarze Punkte. Erst da wurde mir klar, dass das Rohingya-Flüchtlinge sind. Die vielen schwarzen Punkte waren die Kopftücher der Frauen. Mukappar rettete 8 Rohingya-Flüchtlinge aus dem Meer. Fast alle anderen ertranken.
Bismillahirrahmanirrahim.
23 Tote spülten die Wellen an den Strand. Die meisten waren Frauen und Kinder. Die UNO geht jedoch davon aus, dass mindestens 60 Flüchtlinge beim Bootsunglück vergangene Woche ertrunken sind. Mit einem Gebet hat Hafiz Mohammed Harun, der Imam einer lokalen Moschee, die Toten verabschiedet. Die Rohingya können nicht mehr in ihrem eigenen Land bleiben. Die Gewalt und die Verfolgung durch die burmesischen Soldaten und die buddhistischen Nachbarn, das ist kein Leben. Wir haben zwar bereits zu viele Leute in Bangladesch, aber als Muslime müssen und werden wir sie aufnehmen. Noch empfinden die Bangladeschi die mehr als 500.000 Ankömmlinge nicht als Bürde, sondern jeder versucht zu helfen. Das ist bemerkenswert, denn nicht nur ist Bangladesch ein extrem armes Land, sondern es lebten bereits vor dem jüngsten Exodus 300.000 Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch. Abul Kalam hat überlebt, er konnte ans Ufer schwimmen. Der 55-jährige drahtige Mann liegt auf einer Matte in einem schmutzigen Gang eines Spitals von Cox's Bazar. Neben ihm ist alles, was er noch besitzt. Eine Wasserflasche, eine Schachtel Medikamente, eine leere Lunchbox. Sein ganzes Dorf sei geflohen, nachdem die buddhistischen Nachbarn ihre Tiere und Ernte gestohlen und die burmesischen Soldaten ihre Häuser niedergebrannt hätten. Verwandte aus Malaysia hätten den Bootsmännern am Grenzfluss Geld für die Überfahrt geschickt, erzählt der Bauer. Die Bootsmänner sagten uns, dass sie uns mit einem kleinen Boot zu einem großen Schiff im Meer bringen würden, das uns dann nach Bangladesch bringen würde. Doch nach einer Nacht waren wir auf hoher See und es kam kein großes Schiff. Unser Boot war voller Wasser, dann ging das Benzin aus. Als wir schließlich nach einem Tag und einer Nacht auf den Strand zutrieben, lief das Boot auf einen Felsen auf und zerbarst. Abul Kalams Frau, seine zwei Töchter und sein Enkel ertranken. Drei Töchter hätten überlebt, sagt er. Eine davon, ein 7-jähriges Mädchen, liegt ebenfalls im Spital, aber von den anderen zwei fehle jede Spur. Das ist für ihn jetzt das Schlimmste.
Okay. He went back to Kutupalong now. Now Abul Kalam is in Kutupalong.
Drei Tage später ist Abul Kalam weg. Miriam El-Khatib vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz sucht ihn überall im Spital, weil sie ihm helfen will, seine vermissten Töchter zu finden. Doch Abul Kalam hat das Spital bereits verlassen. Ein Mobiltelefon hat er nicht. Bei einer Flüchtlingskrise von diesem Ausmaß sei genau das die Schwierigkeit, sagt El-Khatib. Es sind so viele Leute in verschiedenen Lagern, kilometerweit verstreut, und sie bewegen sich ständig. Sie zu finden, ist kompliziert. In einem dieser Lager befindet sich jetzt wohl auch Abul Kalam, auf der Suche nach seinen Töchtern.
Aus Bangladesch die Reportage von Karin Wenger. Um Geburtstag zu feiern oder im Ausgang nach dem Feierabend. In China war Karaoke jahrelang das Freizeitvergnügen. Eine ganze Industrie hat dafür gesorgt, dass Millionen von Chinesinnen und Chinesen in speziellen Boxen lauthals singen konnten. Doch seit einiger Zeit sind die Besucherzahlen in den Karaoke-Bars rückläufig. Chinas junge Generation scheint sich nicht mehr für Karaoke zu interessieren. Das heißt aber nicht, dass in China nicht mehr gesungen wird, zeigt der Bericht von Martin Adrovandi.
So klang ein typischer Ausgang mit Freunden in China, in der Karaoke-Bar. Jemand hielt das Mikrofon und sang, manchmal besser, manchmal schlechter. Der Rest der Gruppe saß auf dem Sofa, trank Bier, spielte Würfelspiele oder bestellte Snacks. In den 90er Jahren schwappte die Karaoke-Welle von Japan über Hongkong und Taiwan auch auf das chinesische Festland über, sagt Ökonom Wang Qiyan der Renmin-Universität in Peking. Wang ist spezialisiert auf die Freizeitindustrie. Nehmen wir Peking als Beispiel. Allein hier eröffneten 1990 rund 100 Karaoke-Lokale. 1991 waren es bereits 200 und im Jahr darauf 400. Über zwei Jahrzehnte lang kennt das Karaoke-Fieber kein Halten. Im ganzen Land eröffnen immer neue Lokale. Auch die sogenannten KTVs werden bei den Chinesen immer beliebter. Jene Suiten, die sich Partygänger mieten, um unter sich zu sein beim Singen und Feiern. Seinen Höhepunkt hat Karaoke in China inzwischen überschritten, sagt Wang. Denn China hat sich in den vergangenen 20 Jahren gewaltig verändert. Nicht nur die Wirtschaft hat sich entwickelt, auch die Menschen haben andere Ansprüche. Und Karaoke hat Konkurrenz bekommen. Früher hatten die Chinesen viel weniger Auswahl, wie sie ihre Freizeit gestalten wollen. Heute machen sie Ausflüge, treiben verschiedene Sportarten, spielen Computergames oder vertreiben sich die Zeit mit dem Smartphone. Doch ausgerechnet das Smartphone könnte der Retter des Karaoke sein, wenn auch in ganz anderer Form. Wang Chunhui spaziert mit einer Kollegin im Xing'an Park in Shanghai. Die 24-jährige Fitnesstrainerin hat heute frei. Beide Frauen schauen auf ihre Handys, scrollen durch eine App. Changba heißt sie, auf Deutsch, sing doch. Mit Changba wird das Smartphone zum Karaoke im Taschenformat, inklusive eingeblendetem Text und Begleitmusik. Wenn man in eine Karaoke-Bar geht, dann dauert das immer 3 bis 4 Stunden. Man singt und trinkt mit Freunden bis spät in die Nacht. Wenn ich spontan Lust darauf habe, 1-2 Lieder zu singen, dann geht das mit der App viel besser. Und die gesungenen Lieder kann Wang Chunhui direkt auf ihrem Smartphone speichern. Besonders gelungene lädt sie auf die Changba-Plattform hoch, wo andere Nutzer Kommentare abgeben. Ich höre mir die Aufnahmen dann mehrmals an, um zu prüfen, wie ich gesungen habe, wo ich Fehler gemacht habe. Manchmal nehme ich einen Song bis zu 10 Mal auf, bevor ich ihn speichere und hochlade. Mit rund 300 Millionen Nutzern ist Changba derzeit die beliebteste Karaoke-App in China. Die Karaoke-Industrie setzt damit auf die junge Kundschaft. Auch gibt es inzwischen Karaoke-Zellen in Einkaufszentren oder an Vergnügungsmeilen. Wer plötzlich Lust verspürt zu singen, der kann ganz spontan in einer Einzel- oder Zweierzelle laut vor sich hinsingen. Am meisten Spaß macht Wang Chunhui aber das Singen mit dem Handy. Ihr Lieblingslied «Der Mond widerspiegelt mein Herz», ein Klassiker der taiwanischen Schlager-Ikone Teresa Teng. Wang drückt auf Play und singt in ihr Handy hinein.
Karaoke aus China, Martin Aldrovandi hat berichtet. Es ist eins, gleich im 1. und 4. Wenn Hilfsorganisationen Bootsflüchtlinge auf ihre Schiffe aufnehmen, helfen sie Schleppern und feuern deren Geschäft an, kritisieren Kenner des Maghreb-Gebiets. Was die Hilfsorganisation Médecins Sans Frontières dazu sagt, nach den Schlagzeilen des Mittags mit Julia Villino.
Der Nobelpreis für Physik geht an die US-Forscher Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne. Sie konnten erstmals Gravitationswellen nachweisen, die im All entstehen. Also jene Wellen, die Albert Einstein vor 100 Jahren in seiner Relativitätstheorie vorausgesagt hatte. Mieterinnen und Mieter werden durch Vermittlungsplattformen wie Airbnb benachteiligt, schreibt der Zürcher Mieterverband aufgrund einer Studie. In Zürich etwa gäbe es weniger Mietwohnungen und dadurch würden die Preise steigen. Es brauche eine Regulierung dieser Plattformen. Der Hauseigentümerverband lehnt dies ab. In der spanischen Region Katalonien streiken Tausende, um gegen die Polizeigewalt vom Sonntag zu protestieren. In Barcelona bleiben viele Schulen und Geschäfte geschlossen. Die öffentlichen Verkehrsmittel fahren nur eingeschränkt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.